Heute auf dem Teller für Tony und Dexter. Semmelweißreflex.
Sie kamen oft direkt vom Leichensitz hier. Er meinte, das sei der Grund, warum diese Scheiße passiert. Er meinte, so könnten sich die Mütter sehr leicht infizieren. Nur leider hat diese Theorie damals keinen interessiert. Er war frustriert. Die meisten seiner Kollegen meinten so sinngemäß, er solle aufhören, Scheiße zu reden. Spekulativer Unfug. Ja, das sagten sie so. Als man begriff, er hatte recht, war er 2 Jahre lang tot. Guck, wir sind die klügsten Geschöpfe. Ich kenn keine klügeren Köpfe. Guck doch mal, wie klug wir sind. Jetzt guck doch mal, wie wir sind alle super klug. Wir sind alle super klug. Guck, wir sind die Krönung der Schöpfung. Guck, wir sind die schönsten Geschöpfe. Guck doch mal, wie schön wir sind. Jetzt guck doch mal, wie wir sind alle wunderschön. Wir sind alle wunderschön. Es war einmal vor etlichen Jahren ein Typ, der in Harvard Professor war, namens Edward Clark. Yeah. Und wie das damals üblich war, trug er ein Swaggy Bart, etc., etc. Auf jeden Fall schrieb er einen Bestseller. Und der war sowas wie sein Lebenswerk für die damals junge Emanzipation, sowas wie die Gegenwehr. Yeah. Denn in dem ganzen Buch sagte er lediglich, die Frau sollte nicht studieren, weil es für sie schädlich ist. Aha. Denn dafür so viele Informationen aufzunehmen, what? Sei das weibliche Gehirn einfach nicht ausgelegt. Aha. Und außerdem, Frauen, die zu viel denken, würden dadurch nur ihr Blut verschwenden und so ihre Gebärmutter zerstören. Mädchen könnten entweder lernen oder Mutter werden. Frauen mit Kinderwunsch stellen ihre kognitive Leistung also lieber in den Hintergrund. Nur nicht kompliziert denken und so. Vor allem nicht während der Menstruation. Von diesem Buch hat er eine Menge verkauft. Noch lange nach seinem Tod haben ihn die Menschen geglaubt. Guck, wir sind die klügsten Geschöpfe. Guck, ich kenn keine klügeren Köpfe. Guck doch mal, wie klug wir sind. Jetzt guck doch mal, wie wir sind alle super klug. Wir sind alle super klug. Guck, wir sind die Krönung der Schöpfung. Guck, wir sind die schönsten Geschöpfe. Guck doch mal, wie schön wir sind. Jetzt guck doch mal, wie wir sind alle wunderschön. Wir sind alle wunderschön.
Die Krone der Schöpfung, der Schöpfung, der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung, der Schöpfung, der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung. Wir sitzen auf dem Thron, wir sind Götter.
Ich würde die heutige Folge gerne mit einem Zitat des schottischen Philosophen David Hume beginnen, welches aus dem 3. Buch seines einflussreichen Werkes Traktat über die menschliche Natur stammt. In diesem schreibt Hume: Wenn wir unsere Studierstube verlassen und uns in die allgemeinen Angelegenheiten des Lebens mischen, so scheinen die Ergebnisse jener Überlegungen dahin zu schwinden wie nächtliche Gespenster beim Anbrechen des Morgens. Und es wird uns schwer, auch nur den Grad der Überzeugung festzuhalten, den wir mit Mühe erlangt hatten. Hume schildert an dieser Stelle, wie ich finde, sehr schön, den Gelehrten in seiner Studierstube, der sich schon längere Zeit mit abstrakten Problemen abmüht, die er irgendwie nicht lösen kann. Und dann irgendwann ist dieser verzweifelte Mensch von seiner Tätigkeit ermüdet und verlässt die Studierstube. Und was passiert dann? Ja, alles das, was ihn eben noch geplagt hat und worüber er sich den Kopf zerbrochen hat, das fällt nun auf wundersame Weise von ihm ab. Ich habe diese Stelle ganz bewusst ausgewählt, weil ich finde, dass sie nicht nur gut zu dem passt, was Fatone und Dexter uns mitteilen wollen, sondern gleichzeitig auch auf mein eigenes Leben angewendet werden kann. So bin ich zwar noch weit davon entfernt, ein philosophischer Gelehrter zu sein, der sich in schlaflosen Nächten mit abstrakten Problemen rumschlägt und sehnsüchtig auf den nächsten Morgen wartet, aber es gibt durchaus auch Momente in meinem Leben, in denen ich das Gefühl habe, in zwei verschiedenen Welten zu leben, die sich an bestimmten Stellen reiben. Ich denke, dass Fatone und Dexter uns in ihrem Song unter anderem eine Geschichte des menschlichen Hochmuts erzählen wollen. Das Beispiel von Ignaz Semmelweis, welches dort aufgegriffen wird, einem Arzt, der das Auftreten von Kinderbettfieber in öffentlichen Kliniken auf mangelnde Hygiene bei Ärzten und Krankenhauspersonal zurückführte, seine Erkenntnisse zu seinen Lebzeiten allerdings nicht anerkannt und von seinen Kollegen als spekulativ gebrandmarkt wurde, zeigt uns, dass es durchaus auch im größeren Maßstab vorkommen kann, dass eine einzige Person ignoriert wird, nur weil sie etwas entdeckt hat, was weit verbreiteten Überzeugungen widerspricht. Vielleicht fallen euch ja noch weitere Beispiele ein. Guck, wir sind die Krönung der Schöpfung, ich kenne keine klügeren Köpfe. Guck doch mal, wie klug wir sind alle super klug. Es scheint in unserer Natur zu liegen, Recht behalten zu wollen. Wer möchte schon freiwillig zugeben, dass er falsch lag? In einer solchen unangenehmen Situation benutzen wir viel lieber irgendwelche Ausreden, als uns einzugestehen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist, dass wir, um unsere Ansichten zu verteidigen, häufig zu den banalsten Mitteln greifen. Der 28-jährige David Hume beispielsweise war sehr enttäuscht, dass sein großes Werk, aus welchem ich anfangs zitiert habe, nur sehr wenig Resonanz hervorgerufen hat. Er hat dann versucht, den Absatz seines Buches auch dadurch noch einmal zu steigern, dass er eine Rezension verfasst hat, in der er auf die großartigen Innovationen dieses Schriftstellers hingewiesen hat. Aber letztendlich führte diese Rezension auch nicht zu einer stärkeren Lektüre des Traktats. Ja, nun, was können wir aus all diesen Dingen lernen? Vielleicht tut es mal ganz gut, auf diese Frage Folgendes zu antworten. Ich habe absolut keine Ahnung.
Das war's mit Auf dem Teller. Jeden Freitag, 23 Uhr. Ein Track, ein Gedanke. Auf Dasein, Spotify, iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt.